Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember, quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen, ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge FAQ. Heute machen wir eine Übersichtsfolge, nämlich zum Thema Trauma und ... Was ist denn alles bei und ... dabei, Nina?
Ja, wir reden heute über sogenannte Komorbiditäten von Trauma, also Sachen, die in Verbindung oder gemeinsam oder bedingt voneinander mit Trauma auftreten können oder auch auftreten. Und wir sind, glaube ich, einmal komplett, ne, ich mache keinen Vollständigkeitsanspruch, aber einmal durch das halbe ICD gerauscht und haben geguckt, was uns einfällt an Sachen, die mit Trauma zusammenhängen, die traumabedingt sind, die von Trauma verstärkt oder verändert werden und so weiter. Haben uns wichtige Funktionen angeschaut, um festzustellen, warum macht unser Kopf das so, wie der das macht. Und ja, ich habe mich ganz unverfänglich in mein nächstes Schamthema begeben, das wohl Thema für den Twitch-Livestream wird, wenn ihr das möchtet. Was das bedeutet, das erfahrt ihr dann wohl jetzt, wenn ihr diese ganze Folge durchhaltet. macht eine Pause zwischendrin.
Viel Spaß beim Hören.
Viel Spaß.
So lange eingelaufen, die
Hallo und herzlich willkommen hier im Survivor Queen Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Du hast gerade unseren neuen Survivor Queen Jingle gehört. Der Song ist nicht so neu, der Jingle seit ein paar Folgen. Ich hoffe, du hast auch jedes Mal ein kleines Grinsen und freudiges in dir oder auf deinem Gesicht, wenn du den Song hörst. Ich auf jeden Fall. Heute mit mir hier in unserem virtuellen Podcast-Studio sitzt Famia Atalanta, die übrigens den Song eingesungen hat und deswegen sie immer so leicht verschieben guckt, während der Song läuft, als Sozialarbeiterin und meine Podcast genau das. Als Sozialarbeiterin und meine Podcast-Kollegin. Ich bin Maingyuan, Traumatherapeutin und Gründerin der gemeinnützigen Survivor Queen-Organisation. Die Organisation ist übrigens auch der Host dieses Podcasts. Das heißt, dank der Organisation erscheinen hier seit mittlerweile über 5 Jahren alle 2 Wochen neue Folgen hier für euch. Wir wünschen euch viel Freude, viel Neugierde und viele Aha-Momente hier beim Hören. Und damit hallo und herzlich willkommen, Nina, schön, dass du da bist.
Juhu! Irgendwann muss ich mal noch anfangen, jedes Mal eine andere Begrüßung zu etablieren, irgendwie alle Sprachen mal durch oder so.
Das.
Buongiorno!
Das wäre durchaus witzig.
Ja.
Und
wahrscheinlich gehen mir aber nach 3 Fragen die, 3 Sprachen die Sprachen
ich
aus.
Ich bin mir sehr sicher, du schaffst es, mehr als 3 Sprachen zu finden.
Okay, dann muss ich mich vorher mal vorbereiten. Alles klar. Ich werde es nicht so jedes Mal wieder vergessen haben, aber ja.
Wie ist bei dir heute? Was geht bei dir? Was gibt es bei dir so Neues?
Ja, naja, the day after Trauma-Konfo ist immer so der Tag nach der Trauma-Konfo, ne?
Mhm.
Also irgendwie ziemlich Matsche. Also falls ich heute seltsame Dinge erzähle, seht es mir nach. Es ist die Konfrontation, es bin nicht ich. Beziehungsweise mein Jetlag-Ich. Ja, aber ansonsten waren halt ganz viele Sachen im Alltag bei mir, wo ich dachte so, ey, schön, Leben will doch, dass ich da geblieben bin. Also wir nehmen es gerade halt am 10.9. am Suizidpräventionstag auf. Und da musste ich heute natürlich irgendwie drüber nachdenken, dass ich vor einem Jahr ganz schön in der Scheiße gesessen habe. Und jetzt, so ein Jahr später, sieht die Welt halt literally anders aus. Ja, das war heute ein interessanter Morgen, würde ich sagen. Oh. Und bei dir? Was geht heute bei dir ab? Du bist wieder im Busy-Busy-Mode?
Ja, aber bevor ich zu mir hüpfe, ich finde es erstmal total cool, also wirklich cool. Also, einerseits, dass es diesen Tag gibt, natürlich schade und doof, dass es diesen Tag geben muss. Und gleichzeitig irgendwie auch ein cooler Reminder, ne? Also gerade jetzt bei dir, bei euch zu sehen, okay, heute vor einem Jahr sah es ganz anders aus. Na, und das ist irgendwie, ja. Es ist manchmal schwer zu glauben, was in einem Jahr alles so passieren kann. Ne? Gerade wenn das Leben gerade sehr dunkel aussieht und man sich denkt, ja, pff, kann sich ja eh nichts ändern, ist alles kacke, wird für immer und ewig so bleiben. Ne? Was ja Teil von einer Symptomatik sein kann, gerade von einer Depression oder einer schweren Depression. Und ja, das find ich sehr, sehr schön. So diese Tage kommen wieder, so Gedenktage oder Präventionstage und man selber merkt, was in einem Jahr passiert ist.
Ja, voll krass.
Ja. Ja, bei mir, genau, Busy-Busy-Mode, hast du schon ganz gut gesagt. Ich bin gerade ganz fleißig am Vorbereiten und habe ganz viele Termine. Ich glaube, so richtig.
Termine.
Ja, aber ich mag meine Termine, ja.
Ach genau. So, scheiße.
ich glaube, das habe ich noch nicht öffentlich verkündet, ne? Mit unserem Adventskalender-Kongress?
Nee, Mann. Nee. Das habe ich ja erst gefühlt gestern erfahren.
Du hast es auch gestern erst erfahren. Okay, Leute. Obacht, es gibt News.
News, News, News.
Genau. Und zwar findet dieses Jahr im Dezember zum 5. Mal der Survivor Queen Online-Kongress statt.
Und wir haben beschlossen, dass wir den dieses Jahr nochmal ein bisschen anders machen, weil jedes Jahr gibt es zum Ende hin des Kongresses immer wieder den Wunsch, könnt ihr das nicht länger machen? Könnt ihr das nicht häufiger machen? Das ist so schade, dass es zu Ende ist. Und wir haben es immer im Team so, mit so ein bisschen Schmunzeln abgetan und gesagt, naja, aber wir können ja nicht den ganzen Dezember durch streamen. Also da haben wir am Ende eckige Augen und kriegen irgendwie, ja, muss uns erstmal jemand einen Monat Urlaub finanzieren. Dann kam
Ja,
aber,
das sowieso.
ja, oder? und dann kam aber mit der Zeit irgendwie, ne, nach dem, naja, geht ja nicht, die Frage auf, naja, vielleicht geht's ja doch. Und wie geht's? Und genau, da kam dann die Idee, wir machen einfach einen Adventskalender-Kongress. Bedeutet, deswegen bin ich gerade busy, busy, während wir hier sprechen, wir zeichnen gerade im September auf, 2025, falls es jemanden interessiert. Und ich habe gerade Luftballons hier durch meinen Zoom rumfliegen, weil ich hier Peace-Zeichen mache. Genau. Und dann haben wir gesagt, wir machen es einfach mal neu und anders und kombinieren den Kongress mit aufgezeichneten Videos, die quasi rund um den Kongress herum ausgestrahlt werden. Das heißt, ihr habt tatsächlich dieses Jahr im Dezember 24 Tage lang was von unserem Adventskalender-Kongress. Das heißt, der Kongress an sich bleibt bestehen, so wie ihr ihn bisher kennt, vom 16. bis 22. jeden Tag zwei Live-Interviews mit SpeakerInnen, unter anderem Nina wieder mit am Start mit Speakings.
Hallo.
Genau, unsere Speakerin mit dem Dauerticket, Dr. Milena Hauptmann, ist am Start. Wir haben Gwendolyn Winter am Start.
Ehrlich.
Wir haben Dami Scharf diesmal mit einer FAQ-Session mit am Start. Also sehr, sehr viele coole SpeakerInnen mit coolen unterschiedlichen Themen. Tina von dem YouTube-Account Disding ist mit am Start. Also wirklich viele tolle
Nicht schlecht.
Live-SpeakerInnen. Und ergänzend dazu aufgezeichnete Speakings mit SpeakerInnen vom 1. bis zum 15.
15.
15.
Ja.
und 23. und 24. Da kriegt ihr quasi jeweils morgens ein Türchen mit einem Video. Mal kürzer, mal länger. Mal ist es eine kurze Übung. Mal ist es ein länger aufgezeichnetes Interview. Da ist zum Beispiel auch Verena König mit dabei, da ist Nina Fuchs mit dabei zum Thema Scham und Schuld. Also wir machen ganz, ganz viel und ganz gemischtes Format diesmal und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird und bin jetzt genau fleißig am Vorbereiten für euch. Das wird ein gigantisch großer Kongress. Das heißt, wenn ihr wollt, tragt es euch schon mal in den Kalender ein. 1. bis 24. Dezember, Survivor Queen Adventskalender-Kongress und eben die Live-Tage 16. bis 22. Und da haben wir wieder vormittags und abends, nee, nachmittags und abends die Interviews, jeweils 14 und 19 Uhr. Ich weiß, gerade die, die Vollzeit arbeiten, für die ist meistens nur 19 Uhr möglich. Aber ich habe auch schon von Menschen gehört, die sich extra für den Kongress Urlaub genommen haben. Just saying.
What the fuck?
Oder die den 14-Uhr-Teil
Was?
halt nebenbei auf den Ohren haben, während sie arbeiten. Je nachdem, was man arbeitet, kann ich das mehr oder weniger empfehlen. Aber genau, das so on my side mit ja, viel Vorbereitung und Vorfreude Dingen.
Ja, und vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, wie viel Transparency du möchtest, aber ich möchte Transparency.
Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst, aber hau mal raus.
Ist nicht schlimm. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das Format erhalten bleibt und so behind the scenes, ne, GmbH ist halt einfach toughes Pflaster, leider. Und wir wollen, dass das Ding erhalten bleibt. Und die letzten Jahre war es halt eher so ein mit Augen zudrücken plus minus null Ding für die GmbH. Und ja, Mai hat trotzdem nichts zu frühstücken gekriegt von dem von dem Money. Und es wäre halt einfach schön, wenn ihr frühzeitig Leuten Bescheid gebt, dass es das gibt, ein bisschen schwärmt, falls ihr schon öfter mit dabei wart. Ja, aber ansonsten wird es halt echt schwierig, das auf Dauer aufrecht zu erhalten, logischerweise. Ja, und das fände ich schade, weil wo soll ich dann meine Speakings halten, Leute? Also macht mal was.
Ah, voll lieb. Danke dir.
Ja. Ja, bitte.
Ja.
Ja, also genau, falls ihr einfach sowieso Bock habt und jedes Jahr mit dabei seid, Team Dauerkarte, ich rede von euch, promotet uns doch ein bisschen. Hängt's irgendwo an die Pinnwand, wir geben wahrscheinlich wieder rechtzeitig so ein bisschen Flyer raus oder irgendwas, was man sich irgendwo hintackern kann. Weil, naja, viele wissen ja öffentlich nicht voneinander unbedingt, gerade auf Arbeit oder wo auch immer man ist, so ob man betroffen ist. Und manchmal erwischt man dann so den einen oder anderen noch. Also ballert raus.
Ich habe mal von einem Menschen, von einer Teilnehmerin gelesen, dass sie bei euch, Atalantas, anscheinend in der Beratungsstelle einen aufgehangenen Flyer gesehen haben und sich deswegen angemeldet haben.
Ja, wir haben da so einen halben Vertrag. Nee, Vertrag haben wir nicht, aber wir haben da unsere Beratungsstelle. Grüße gehen raus an Lichtung. Ihr seid klasse, falls ihr jemals diesen Podcast und diese Folge hört. Genau, und da hängen wir eigentlich auch jedes Jahr das Ding aus, weil ja, Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt ist, glaube ich, halt einfach der Spot dafür,
Ja,
ne?
voll. Ja, voll lieb, danke euch. Ja, Transparenz ist gut. Ich vergesse das manchmal irgendwie. Naja, aber es ist ja unser Problem. Wir müssen ja irgendwie ordentlich Marketing machen und Dinge. Aber es stimmt, wir freuen uns natürlich einfach über Support, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen.
Das ist toll.
Ja.
Mach das.
Okay,
Ja.
Thema. Wir
Ja.
haben heute ein bisschen größeres Thema mitgebracht, ne?
Bisschen größer ist gut.
Ja, gucken wir mal, ob wir heute in einer Folge sehr Stoppelfolge fertig werden.
Na, fertig wird man damit, glaube ich, nicht, aber wir arbeiten uns einfach mal ran, hätte ich jetzt
Das
gesagt.
klingt gut. Genau, vielleicht, ich gebe gerade schon mal euch die Hörenden einen groben Abriss. Und zwar kann man ja bei uns Fragen einreichen, seit Jahren übrigens. Das ist voll witzig. Wir sehen manchmal noch so Fragen von 2023 und denken uns, ach ja, das könnte man auch irgendwann mal machen. Aber wir bearbeiten auch ganz aktiv Fragen. Also es ist nicht so, dass die Fragen zwischendrin nicht beantwortet worden sind. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne einreichen, einfach auf den Link unter den Shownotes survivalqueens.de/Fragen einreichen. Und dann könnt ihr einfach eure Fragen an uns einreichen. Und wir schauen immer, können wir eure Frage besser hier im Podcast, FAQ-Format beantworten? Oder ist es eher was, wo vielleicht sogar ein ganzes Webinar zu stattfinden kann? Oder genau, wir das irgendwo anders aufgreifen. Das heißt, eure Fragen gehen nicht verloren, sondern wir schauen, wo ist ein guter Ort dafür. Und wir haben festgestellt,
Korrekt.
genau, wir haben festgestellt, dass wir einige Fragen haben, und zwar wirklich einige, die wir immer so ein bisschen hin und her schieben und sagen, naja, die machen wir irgendwann wann nochmal. Und haben jetzt heute mal festgestellt, dass die alle was gemeinsam haben oder ein Großteil der Fragen, die wir hin und her schieben, was gemeinsam haben. Es handelt sich oft um andere Störungs- und Krankheitsbilder. Also im Fachjargon sprechen wir von Komorbiditäten, das heißt andere psychische oder auch körperliche Erkrankungen, die ergänzend/slash neben/slash mit dem Trauma, also der reinen Diagnose des Traumas im Sinne von PTBS, KPTBS oder vielleicht auch DIS, auftreten, die quasi neben der Hauptdiagnose Trauma auftreten. Und das war immer so ein, also ne, wir haben so Fragen von, könnt ihr mal was zu Trauma und Essstörung erzählen? Könnt ihr mal was zu Trauma und Zwängen erzählen? Könnt ihr mal was zu, und ich glaube, ihr wisst, wie es weitergeht, sehr, sehr viel einfach an Grenzkrankheiten. Ne? Und da vielleicht einfach, bevor wir überhaupt anfangen, natürlich können wir nicht in einer Folge und auch nicht in einer Doppelfolge mal eben alle komorbiden Krankheiten durchgehen ich sag mal, in einer Gänze, Tiefe und Fülle, die dem Thema gerecht werden würde. Aber
No.
unser Wunsch ist, weil es auch euer Wunsch zu sein scheint, zumindest einmal einen großen Überblick zu geben über mögliche Komorbiditäten. Wie können die zusammenhängen? Welche Blickwinkel kann man auf die haben, ohne dass wir euch jetzt das ICD-10, 11 oder auch DSM runterrattern?
Nicht runterrattern.
Oder? Trifft es das als Präambel,
Mega.
bevor wir quasi Deep Dive machen?
Das war eine wunderschöne Präambel.
Danke, danke.
War Ganz fantastisch, hast du super gemacht. 10 von 10 Sternen, gerne wieder.
Cool. Ja, ich habe hier noch eine Waschmaschine zu verkaufen.
Was?
Ist das nicht immer das, was man bei eBay schreibt? So 10 von 10 war gerne wieder. Würde ich empfehlen.
Scheiße, ich habe den Hint gerade gar nicht
Sorry.
gekriegt. Ich war so, wie jetzt noch über Waschmaschinen reden? Bitte nicht.
Sorry, das war gerade mein Brain.
1400 Umdrehungen. Nicht schlimm. Alles gut. Ich bin für so einen Shit offen. Ja, großes Ding, wie du schon gesagt hast, halt einfach nichts, was man in einer Folge und einer Doppelfolge irgendwie runterrocken kann. Lass uns doch vielleicht gemeinsam einfach mal eine Zielsetzung finden. Ich bin heute ganz
Oh.
sozialarbeiterisch. Für was wollen wir, dass diese Podcast-Folge umfasst? Wo soll es hingehen? Was sollen die Hörenden am Ende für ein Gefühl haben, wissen oder so? Fragezeichen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Nein, Spaß.
Oh, wir skalieren heute, okay.
Oh ja, Skala. Wir machen heute irgendwas mit einer Skala, Digga.
Skalenarbeit.
Ich baue mir das ein.
Okay. Ich glaube, mein Wunsch wäre, wenn ich zurückschaue auf, wie ich angefangen habe in meiner eigenen Traumaaufarbeitung, einfach ein bisschen mehr Verständnis für mich selber zu haben. Ne, weil wenn ich zurückschaue und das ist auch das, was ich aus den vielen Fragen rauslese, ne, ich möchte es einfach ein bisschen mehr verstehen. Wie hängen Dinge mit Trauma zusammen? Denn man kann ja auch viele der Komorbiditäten als, ich sag mal, dysfunktionale Lösungsstrategien verstehen. Ne? Für, ich kann nicht mit
Ja.
meinem Trauma umgehen und deswegen entwickle ich stattdessen Nähstörungen. Beispielsweise. So,
Ja.
und ich glaube,
Ja.
genau da, ich würde gerne ein paar Fäden ziehen zwischen Trauma und, ne, und dann Punkt, 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 und dann mal gucken, was sind da Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede, genau, ohne es in einem fachlich didaktischen, alles 100% sauberem, herunterschreibbarem Text haben zu müssen. Sondern einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, glaube ich, fände ich schön, wenn damit unsere HörerInnen am Ende rausgehen.
Ja, fachlich und didaktisch bin ich auch raus.
Zumindest heute.
Zumindest heute, ja. Ja, klingt in etwa nach dem, was ich dachte. Also genau dieses Trauma und fand ich
Vielleicht heißt die
gut.
Folge heute Trauma und Punkt, Punkt, Punkt.
Trauma und Punkt, Punkt, Punkt.
I
Klingt
like.
gut. Machen wir so. Titel fertig. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Folge füllen. Verdammt.
Okay, gib
Ja,
ja.
ich habe, während du so vor dich hin erzählt und philosophiert hast, so ein bisschen gemalert und so ein bisschen, ja, es ist so ein Cluster geworden mit so PTBS in der Mitte und dann so ein paar Sachen, die so abgehen, so eine Essstörung, Zwänge, Persönlichkeitsstörung habe ich mal zusammengefasst. Und dann halt so diese PTBS-Bubble dran von dissoziative Störung bis KPTBS, Anpassungsstörung, also so dieses Belastungsspektrum, sage ich mal. Und überlege gerade noch, was ich noch da dran schreibe. Weil irgendwie irgendein Pfeil und zwei, ein oder zwei Pfeile würde ich noch dran malen, aber ich weiß noch nicht welche, aber vielleicht kommen die ja noch.
Vielleicht, wenn du mit der Grafik durch bist am Ende unseres Speakings, unseres Podcasts hier, packen wir das einfach bei uns auf dem Instagram-Account, wa?
Ja, es klingt gut. Dann mache ich es bis dahin dann noch mal ordentlich. Weil im Moment weiß ich nicht, ob man es lesen kann. Ja.
Gibt's was, womit du starten
Depression?
magst?
Depression sind
Ah
mir gerade
ja,
noch
klar,
eingefallen.
Depression. Ich glaube, uns wird auch einiges noch
Du?
auffallen, während wir reden.
Ja, deswegen. Ich ergänze.
Genau.
Actually würde ich ganz gern mit den Persönlichkeitssachen anfangen.
Oh, warte. Ich mache noch mal einen Schritt zurück. Genau. Ich bin ja so ein Überblicks- und Orga- und Strukturmensch. Ihr merkt, die ihr gerade zuhört, vielleicht gerade diejenigen, die irgendwie neu auf dem Podcast sind oder neu sich mit Thema Trauma auseinandersetzen. Wir hüpfen heute, wir gehen ein bisschen darüber hinweg, über die Grundsätze wie, was ist ein Trauma, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung, was ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, was ist eine dissoziative Identitätsstörung, was sind Dissoziationen. Also diese ganz großen Felder, die setzen wir heute in der Folge ausnahmsweise mal voraus. Wir werden an der einen oder anderen Stelle bestimmt noch mal einen Halbsatz oder so dazu sagen. Aber da gibt es ganze eigene Podcast-Folgen zu, teilweise ganze eigene Webinare. Ich werde euch die Links dazu alle unten in die Shownotes packen, wenn ihr quasi irgendwo tiefer einsteigen wollt oder vielleicht sogar hier an der Stelle Pause machen wollt, um euch erstmal mit dem Thema Trauma oder anderen grundlegenden Themen auseinanderzusetzen. Also im Prinzip ist das heute hier eine fortgeschrittene Folge, wenn man so will. Oder für jemanden, der sagt, okay, ich kann jetzt erstmal drüber hinweggehen und erstmal ignorieren, dass ich noch nicht so viel über Trauma weiß, weil mich auch die anderen Sachen drumherum interessieren. Ja, damit wir nicht das auch noch einmal aufgreifen müssen.
Das ist wie bei uns im Studium, da stand immer empfohlenes Semester, fünftes zum Beispiel, und so ein Halbsatz drunter auf Behördendeutsch, wenn es halt nicht, also dann ist auch okay. So. Wäre gut, wenn du schon was weißt, aber muss halt nicht ganz so. Also ist okay, also bist willkommen. Ja. Wenn du dir das zutraust, dann mach.
Genau so.
Ja. Ja, danke für den Einschub auf jeden Fall. Ich bin da schon so voll drin, ne? Das ist immer schon so. Ich bin schon so. Mein Hirn hat schon 3000 Gedenke.
Gedenke, ja. Das Problem ist, Gedenke. Wenn wir jetzt diese 3000 Gedenke jetzt aussprechen, dann sitzen wir wahrscheinlich 24 Stunden hier und haben drei weitere 1000 dazu bekommen und die ersten 3000 noch nicht fertig.
Ja, und dann noch 500 Fragen dazu. Verdammt. Gut.
Gut, du wolltest starten mit Depressionen, hattest du in den Raum geworfen.
Nee, Persönlichkeitsstörung. Entschuldigung. Depression ist mir nur für mein Cluster eingefallen. Das wird heute sehr
okay,
wild.
Okay, let's go. Persönlichkeitsstörung.
Ja, kurz Storytime. Ich glaube, für mich die schrecklichste Erfahrung meines gesamten Lebens war, als ich damit konfrontiert wurde, ich sei histrionisch. Oder ich bin histrionisch. Oder ich habe eine histrionische Persönlichkeitsstörung, Struktur, whatever. Das war für mich damals, glaube ich, der absolute Downfall meines Lebens. Und mittlerweile, glaube ich, hier ist es okay und ich kann es einsortieren, was damit gemeint ist. Und seitdem bin ich so ein absoluter Verfechter davon, Persönlichkeitsstörungen einen anderen Blickwinkel zu geben. Weil, also, ich habe da natürlich mich kundig gemacht und recherchiert und Bücher gelesen und dachte, holy shit, das bin ich doch nicht. Weil selbst in Lehrbüchern halt mit absoluten Stereotypien um sich geschlagen wird, wo ich dachte, so von wem redet ihr da? Also in Bezug auf histrionisch, also oder auch hysterisch damals genannt, Persönlichkeitsstruktur. War dann immer so dieses Beispiel einer absoluten Party-Queen, die überall im Mittelpunkt steht mit knappen Klamotten und hardcore gestylt bis zum Get-No und jede Minute genießt, wo ich mir dachte, wie kommt ihr darauf, dass ich das habe? Ich habe noch nie einen Club von innen gesehen. Ja. Oder halt Borderline-Persönlichkeitsstrukturen beziehungsweise emotional instabile Persönlichkeitsstrukturen, zwanghafte Persönlichkeitsstrukturen, auch narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und so weiter. Und ich glaube, die eine Sache, die ich da rausgenommen habe aus diesem ganzen Spektrum, wo ich dachte, Persönlichkeits... Also, es will ja niemand persönlichkeitsgestört sein, weil, what the fuck? Nicht mal das hat man hingekriegt, so nach dem Motto. Ist so ein Gedanke, der kommen könnte, nur, ne, kleiner Disclaimer. Das, was grundlegend bei der ganzen Thematik, glaube ich, immer vergessen wird, ist die Not, die dahinter steht. Also, es geht dann immer ganz viel ums Verhalten und so darf das nicht sein und das muss anders sein und so wie du das machst, ist es nicht richtig. Es ist immer gefühlt das Gefühl, was mitschwingt. gerade in so therapeutischen Kontexten. Und das ist manipulatives Verhalten und das solltest du nicht machen und das ist ganz blöd, weil, naja, aus Gründen. Aber was halt viele vergessen, gerade auch die Betroffenen, glaube ich, weil ich habe das auch vergessen, ist ja die Not,
ja,
die da sozusagen eine Rolle spielt. Und gerade im Bereich Persönlichkeitsstörungen kann man eigentlich davon ausgehen, dass da irgendwas früh ziemlich beschissen gelaufen ist in Zeiten der Persönlichkeitsbildung, weil sonst hätte sie sich ja auch gesund bilden können.
Ja.
Da ist für mich halt die Brücke zu Trauma ganz klar, weil ich, glaube ich, keinen so in meinem Leben kennengelernt habe, der diagnostikmäßig eine Persönlichkeitsstörung am Hals hat, der sagen kann, super duper Kindheit, alles safe, war richtig geil, sondern da war halt immer irgendwas Traumatisches oder irgendwas zumindest sehr Belastendes, was da einfach in frühesten Jahren schon ein Thema war, weswegen Menschen so geworden sind. Und deswegen bin ich so dazu übergegangen, das auch mit als Überlebensstruktur oder Überlebensmechanismus zu betiteln, weil es das halt mehr trifft.
Ja.
Ja.
Ja. Und das ist ja erstmal ganz grundsätzlich, ne? Immer wieder die Wertschätzung dessen, okay, ne, es war ein Überlebensmechanismus, das war eine Überlebensstrategie, um hier hinzukommen, ne? Um überhaupt irgendwie annähernd, ja, die Bedürfnisse, die man hatte, erfüllt zu bekommen. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel ganz spezifisch auf das Thema histrionisch / hysterisch draufschauen, ist da ja ein ganz großer Wunsch, häufig bei den Kindern, ne, sind wir erstmal bei der Grunddefinition Persönlichkeitsstörung, ne, Beginn in Kindheit und Jugend und andauernd, sind da quasi Merkmale, die abweichen von der Mitte der Gesellschaft, von der Norm. Können wir auch schon wieder darüber diskutieren, was ist die Norm, was ist die Mitte, wer sagt, dass es abweicht, wer bemerkt, dass es abweicht. Na, also da sind wir nochmal bei ganz anderen diagnostischen und ganz gesellschaftskritischen oder potenziell gesellschaftskritischen Fragen. Die lassen wir gerade mal so stehen, sonst wird die Folge heute auch nichts mehr.
Ja. Nee.
Na, aber gerade bei histrionisch ist zum Beispiel häufig zu beobachten, ne, wenn man in eine biografische, ich wollte gerade biologische, aber ich meine biografische Anamnese geht, dass da viel Vernachlässigung in der Kindheit und Jugend war. Ne? Und jetzt denken wir mal nicht in Krankheitsmustern und Bildern, sondern einfach ein Kind, das stark vernachlässigt worden ist. Wie kriegen Kinder Aufmerksamkeit? Naja, dann werden sie halt lauter, dann werden sie doller, dann werden sie schriller, dann übertreiben sie. Und für sie ist das ja in dem Moment kein Übertreiben, sondern im Prinzip ein Hochkaskadieren, ein lauter und doller werden, um endlich gehört zu werden, um endlich gesehen zu werden und die Bedürfnisse erfüllt zu bekommen von ihren Eltern. Ne? Und Kinder sind ja keine kleinen Terroristen, wie es einem manchmal dargestellt wird, sondern es sind Wesen mit Bedürfnissen und wenn die erfüllt werden, ist meistens alles ganz schön fein. So.
Ja.
Und wenn wir dieses Kind dann weiterdenken als Erwachsene, naja, dann landen wir vielleicht bei einem histrionischen Muster. Dann landen wir vielleicht auch bei der Party Queen. Aber dann landen wir eben auch bei subtileren, kleineren Traumamustern, dann landen wir vielleicht bei der, ich nenne sie mal Drama Queen, ja, bei der immer alles ganz toll Drama und schlimm und viel los, weil wenn bei mir immer Drama ist und immer jemand kommen und mich retten muss und mir helfen muss, dann kriege ich ja auch Aufmerksamkeit.
Ja, voll. Und vor allen Dingen, was zumindest bei uns eine Rolle gespielt hat, war dieses: Wenn mein Kopf nicht fast schon halb ab ist, dann juckt es auch halt keinen. Mhm. Also das ist bei uns so das Grundmuster immer, von wegen, es muss schlimm sein, weil ein eingerissener Zehennagel erfordert keine Aufmerksamkeit. Ja. Das hat man einfach so auszuhalten, so in, ich sag mal, in diesem Intensitätsbereich oder so. Und dann entwickeln sich halt so Störungsmuster, dass wir halt dann immer auch dachten, also unbewusst, ja gut, wenn ich jetzt nicht hardcore suizidal bin, was soll ich in der Klinik? Also, hä, verstehe ich nicht. So.
Ja.
Und Genauso kann man dann halt auch einfach weiterspinnen bei den anderen Persönlichkeitsstörungen. Wozu war das gut? Also dieses komm her, geh weg, also dieses nicht zulassen können von Nähe und gleichzeitig starken Wunsch nach Nähe. Ja, höchstwahrscheinlich gab es da schwierige Auseinandersetzungen bezüglich Nähe, dass wenn irgendwie es Nähe gab, das gefährlich war, aber ein Kind ja halt auch einfach Nähe braucht, um wachsen zu können und das einfach einen großen Ausdruck von Abhängigkeitskonflikten hat infolge von Gewalt. Also Borderline wird ja mittlerweile, Gott sei Dank, schon mal von den meisten als Traumafolgestörung einfach auch
Ja.
erkannt, die einfach damit zusammenhängt, weil vor ein paar Jahren war das noch nicht so das
Ja.
Ding. Da waren das halt Leute, die mussten sich zu Tode skillen. Und wenn sie das nicht hingekriegt haben, ja, dann waren sie halt therapieunfähig. Und mittlerweile ist man dann schon so weit, dass du sagen kannst, okay, da liegt auch eine Traumafolgestörung vor. Und da wird nicht mehr permanent die Borderline-Störung behandelt, sondern halt einfach das Trauma.
Ja.
Genau, und so sehe ich das halt einfach auch bei den anderen Persönlichkeitsstörungen, dass das Funktionsstörungen sind. Also einfach, ich erfülle mir eine oder erhoffe mir eine Funktion durch das Verhalten, die heutzutage vermutlich nicht mehr so die klügste ist.
Nicht mehr so die
Und
Klügste, ja.
ja, naja, es wäre ja fatal zu sagen, sie bringt nichts mehr, weil das wäre ja auch falsch,
Ja.
weil in den meisten Fällen bringt es ja was.
Ja.
Ob es jetzt mit jemandem mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt, der das Gefühl braucht, irgendwie gesehen zu werden und so höher gestellt zu sein gewissermaßen oder die Kontrolle zu behalten. Oder halt jemand wie wir mit einem Hang zum Drama, die es eben auch braucht, gesehen zu werden. Und ich komme immer wieder zu der Conclusio, im Prinzip geht es immer wieder nur um die Kernfunktionen oder Bedürfnisse von Kontrolle, Sicherheit und ja, Überleben im weitesten Sinne des Wortes. Also irgendwie die kindlichen Bedürfnisse gesehen werden, akzeptiert werden, reguliert werden. Wo halt einfach irgendwo ein Knackpunkt gewesen ist, weswegen das nicht so ganz so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren könnte, wenn es besser gelaufen wäre.
Ja, voll. Und was mir noch einfällt zum Thema Borderline, das finde ich, also wird jetzt immer klarer, seit in den letzten Jahren immer mehr auch Borderline, immer mehr in der Wissenschaft und auch in Fachbüchern immer mehr als Traumafolgestörung zusortiert wird, dass immer mehr Queens auch, ne, auch beschreiben, ne? Also wir haben es ja jetzt auch erlebt gerade, wir kommen ja gerade vom Community-Wochenende, wo echt viele Queens sagen, ja, ich bin ganz lange mit der Borderline-Diagnose rumgelaufen und es hat sich immer nicht ganz richtig angefühlt. Also ich habe mich schon irgendwie in den Symptomen gesehen, aber gleichzeitig mich eben auch nicht gesehen gefühlt, weil, und da sind wir wieder bei der Krux des Stempels Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsstörungen gelten als unheilbar. Ja, das klingt jetzt genau, das klingt im,
Hoffnung.
ja, so, das klingt im ersten Moment erstmal ganz schön zerstörend, wo man denkt so, was? Es ist eine unheilbare psychische Krankheit? Und da muss man sich wieder das Thema Definition anschauen. Na, es sind Persönlichkeitsmerkmale, die bereits in der Kindheit und Jugend angefangen haben, die stabil sind, die sich nicht verändert, sondern eher verfestigt haben. Und dann diagnostiziert man eine Persönlichkeitsstörung. Wenn jetzt aber jemand eigentlich eine PTBS hat, die an vielen Stellen aussehen kann wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und der Mensch dann eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommt. Und die Queen, und es gibt einige, die wir kennen, wir winken mal in die Runde und nennen keine Namen, aber ich sehe so ein paar Queens vor
Wink,
mir,
wink. Ja, ich auch.
die vielleicht 5, 10, 20, 30 Jahre ihres Lebens mit, ja, sie sind halt unheilbar, kommen sie halt klar, gucken sie mal hier DBT, hier sind ihre Skills, sie brauchen noch 5 weitere Skills und dann wird das schon. und keine adäquate Behandlung Richtung Trauma bekommen haben, ist das ganz schön schwierig. Ja. Ne? Also das macht ja was mit dem eigenen Selbstbild, mit einem eigenen Selbstverständnis. Und wenn dann jetzt quasi plötzlich die Diagnosen zusammenlaufen, ne? Also dass jetzt Queens kommen und sagen, boah, jetzt habe ich endlich eine PTBS-Diagnose und das ergibt Sinn, das passt auch zusammen, ne? Wo sie sagen, ja, ich sehe total die Borderline bei mir, aber mit der PTBS in Kombination und jetzt sind wir bei Trauma und, ne, Trauma und Borderline-Persönlichkeitsstörung, ergibt es viel mehr Sinn. Und dann gibt es Dinge, an denen kann man arbeiten, wie den Traumafolgestörungen, wie Panikattacken, wie Nervensystem regulieren, wie Dinge und andere Dinge, die vielleicht tatsächlich einfach mittlerweile so eingewachsen sind und zur Persönlichkeit gehören, wo es eher darum geht, wie kann ich mit mir gut umgehen.
Ja. Ich musste gerade an das Video von, oh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich glaube, Marie, bin mir nicht sicher. Das ist eine auf Instagram, so eine Blonde. Die macht auch ganz viel so in Richtung Sexualität und so weiter. Die hat so ein Reel gepostet, wo sie so sich zeigt und dann in einer Streitsituation irgendwie ganz wütend wird und sagt, nee, das will ich jetzt aber nicht mehr und rausgeht aus dem Raum, sich dabei selber so filmt und dann sagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr so und wieder zurückkommt und sagt, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich echt verletzt.
Oh.
So. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was es meint, nämlich sich in den Situationen, wo man merkt, man wird irgendwie manipulativ, weil natürlich so ein Verlassen des Raumes und der Kontaktabbruch in dem Sinne halt auch was Manipulatives hat, weil du ja dem anderen nicht mehr zur Verfügung stehst und den sozusagen dann da sitzen lässt. Das ist halt, also es geht halt nicht drum, dass das weggeht, sondern halt zu merken, das war jetzt Kacke, wieder zurück. So. Und halt mit den Gefühlen umgehen zu lernen und da irgendwie einen gesünderen Umgang mit zu finden. Und das ist immer, wenn ich so an dieses, wie schafft man das, sowas besser zu handeln oder so, das ist immer das erste Reel, an das ich denke. Also falls es mir einfällt, ich schreib's dir mir mal auf. Dann packen wir uns euch das auch nochmal mit drunter. Ich finde das süß.
Ja, voll schön. Ne, und ich finde, das zeigt einem auch nochmal auf, ne, es gibt Handlungsoptionen, es gibt alternative Realitäten. Ne, wie könnte ich stattdessen handeln?
Ja.
Wie könnte ich stattdessen sein?
Ja, voll. Und nichts daran ist falsch, wenn man eben mal nicht perfekt handelt.
Gibt's eh nicht.
Also, das richtig. Also, das ist sowieso die Realität. Da draußen laufen sehr viele Leute rum, die auch so ihre interessanten Muster haben und halt keine gestellte Diagnose. Aber wenn man Bock hätte, könnte man, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Die halt auch sich unter aller Sau verhalten, wo man dann denkt, gut, das ist jetzt möglicherweise schwierig, was du gerade getan hast, die das halt nicht auf dem Schirm haben und sich ein Ficko darum kümmern. Und dann eben einfach die Leute, die dann mit so einer Diagnose konfrontiert werden, eben weil sie nicht mehr klarkommen im Leben und das nicht mehr funktioniert mit dem Überleben so, wie es halt mal ging vielleicht, die dann da jahrzehntelang da irgendwie dran rumschrauben und dann irgendwie so ein, kenne ich zumindest von mir, so einen Moment kriegen von, oh, jetzt hast du das schon wieder so gemacht und sich dann da so übelst für fertig machen, dass, nee, das wollte ich doch nicht mehr machen oder, oh, jetzt habe ich mich wieder selbst verletzt, so, keine Ahnung. Während andere halt einfach irgendwie machen und ein Figo drauf geben, so, also vielleicht so der Appell an euch, so, ihr seid nicht perfekt, es passieren Fehler, ihr macht Fehler, die Welt macht Fehler und geht nicht so hart mit euch ins Gericht. Wenn das jeder mit sich machen würde, wäre die Welt eine bessere, aber wir müssen alle nicht. Also zumindest ein bisschen, glaube ich. Aber wir müssen alle einfach irgendwo akzeptieren, dass das fucking Autobahnen im Gehirn sind, die von frühester Kindheit an einfach existieren. Und Gehirne sind nun mal effizient. Also Die haben nicht so Bock auf den Feldweg. Ja.
Ja.
Also, entspann you mit deiner Persönlichkeitsstörung. It's okay.
Ja, und auch da nochmal ein Gedanke. Ich hatte gerade eine Situation tatsächlich aus meinem persönlichen Leben gerade in Erinnerung, wo ich dann irgendwie mit meinem Freund gestritten habe und ich dann voll im Muster war, ne? Und er dann auch nur meinte, Alter Mai, du bist Traumatherapeutin, komm mal klar, wend mal irgendwelche Werkzeuge an. Ich so, nein, jetzt gerade bin ich einfach Mai und ich bin sauer.
Ja. Yeah.
So.
Und ich mache jetzt das nicht.
Ich will das gerade nicht. Ich will jetzt gerade aber kacke sein. So. Und auch das, ja. Ne? Also, dass wir uns auch da, ne, nicht zu ernst nehmen, uns beschmunzeln, wir nicht alles perfekt können müssen. Und ja, vielleicht hilft euch das ein bisschen, dass auch ich, auch Mai als Traumatherapeutin, Podcasterin, Traumaexpertin Dinge, dass auch ich Momente habe, in denen ich sage, ich will aber nichts von all diesen Tools anwenden, ich will aber gerade abrasten.
Oh ja.
Ja. Das ist Leben, so.
Ja.
Ja.
Ja, voll.
Okay.
Ja.
Persönlichkeitsstörung.
Sollen wir mal Strich drunter machen, oder? Erstmal.
Ja.
Kommen sowieso wahrscheinlich irgendwie wieder drauf zurück oder kombinieren oder mal sehen, was wird.
Ja, ich glaube, da haben wir einmal einen Besuch in die Persönlichkeitsstörung gemacht.
Ja.
Ja.
Auf meinem Tacho haben wir jetzt hier zum Beispiel, wo wir ja vorhin schon abbiegen wollten, aber Depressionen.
Depressionen.
Lass doch da mal kurz einen
Abschluss. We do that.
Depressionen.
Yay.
Jubel. Oder wie war dieses Meme? Jubel. Ja, Depressionen. Also für mich irgendwie damals über so dieses ganze Polyvagal-Theorie-Ding so ein übelstes Aha. Teil von, ah ja, macht Sinn, wenn mein Nervensystem die ganze Zeit einfach nur Achterbahn fährt, hat das irgendwann richtig Bock, einfach in der unteren Schublade zu bleiben, damit es halt einfach irgendwie erträglicher ist als diese Achterbahnfahrt. Das hat es für mich irgendwie so sehr viel greifbarer gemacht oder halt auch einfach so manisch-depressive Sachen zu erklären. Mit diesem Pendeln zwischen Über- und Untererregung. Das war damals für mich so die Erhellung, dass ich dachte, ja, klingt für mich absolut logisch, dass eine Depression ein Teil von so, also ich kenne ich jemanden mit Trauma, also frühkindlichem Trauma, gehe ich jetzt mal davon aus, ohne depressive Symptomatik? Glaub nicht. Nee. Mir fällt nicht wirklich wer ein. Also wo das zumindest nicht mal irgendwie eine Rolle gespielt hat. Wüsste ich nicht. Also ich finde, es ist immer so ein, also ne, es ist nicht so, wie, du hast keine Depression, dann bist du nicht traumatisiert, ne? Also, ne, bitte Leute. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein, wie so ein Dauerbrenner. Das ganz viele, und da bin ich wieder auch bei diesem, ne, Leute mit Borderline, dass ich von ganz vielen Leuten weiß, sie haben eine Depression diagnostiziert bekommen und haben jahrelang sozusagen die Depression behandelt, aber niemand hat irgendwie so richtig auf die Traumata geguckt.
Ja.
Und im Endeffekt war es halt literally einfach in Anführungszeichen Trauma. Und die Depression war einfach das Überlebensmodus-Ding, um einfach klarzukommen, um irgendwie eine stabile Linie zu haben, weil nichts im Leben stabil war.
Ja. Voll. Und da haben wir ja im Prinzip zwei Dinge drin, ne? Also das eine finde ich ist total wichtig, das zu verstehen, ne? Wenn ein Nervensystem einfach in Dauerarbeit, in Hochspannung ist, ne? Die ganze Zeit im Arbeiten, dass ein Nervensystem das nicht kann und dann im Prinzip abkracht in die Unterspannung, in die Untererregung und das dann halt depressiv ist, / depressiv aussieht. Ne, aber dass der eigentliche Nervensystem einfach überhaupt nicht weiß und kann, wie Regulation funktioniert. Ne? Genau, deswegen, ne, wir sind nicht überrascht. Hohe Komorbidität, Trauma und Depression, also viele Menschen, die eine Traumadiagnose haben, also PTBS oder ähnliches, haben auch eine Depressionsdiagnose. Also auch das zeigen uns die Statistiken sehr klar, ne, dass es mehr Menschen Trauma, also mehr Menschen, die eine traumaassoziierte Diagnose haben, haben auch Depressionen als Diagnose als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und wir sind nicht überrascht, weil wir wissen, wie das Nervensystem funktioniert. Und das andere, was du gerade noch angesprochen hast, ne, mit diesem quasi dauerhaft so ein bisschen die Depression mit durchschleppen, ne, da sind wir ja im Prinzip nochmal in der Geschwisterdiagnose, in der Dysthymie. Ne, das ist quasi so diese dauerhafte, in Anführungsstrichen, Mini-Depression. Sie ist nicht mini in dem Sinne, dass sie quasi weniger schlimm ist, sondern es ist quasi einfach so ein dauerhaftes, runtergedrücktes, so ein, ach ja, wird schon, naja, ist ja auch irgendwie egal. Ne? Also einfach so ein, ja, ich sehe so ein Comic-Männchen, was einfach so, ja, so ein bisschen durch die Gegend schlurft den ganzen Tag und Sachen halt geschehen lässt mit sich. Und auch das ist ja wieder eine unglaublich kluge Überlebensstrategie, ne? Wenn ich so oft in meinem Leben enttäuscht worden bin, wenn so oft Dinge nicht geklappt haben, die ich haben wollte, naja, dann freue ich mich halt nicht mehr drauf und naja, dann erwarte ich halt immer das Schlimmste und wenn dann doch was Nettes passiert, dann kann ich mich ja dann freuen, dann ist das schon in Ordnung. Ne? Und das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? So dieses ja, eher erstmal negativ und eher runtergedrückt sein als Dauerstimmung, die einfach die ganze Zeit mitläuft.
Ja, da gibt's auch einen YouTuber und Therapeuten, den wir zurzeit sehr suchten, den Euro Brady heißt der. Der hat eine Weile wohl in Dänemark gelebt, glaube ich, oder irgendwie so. Deswegen Euro, also Euro. Anyways.
Schick's mir den Link, wir packen den in die Show Notes.
Ja, kann ich gönnen. Der hatte in einem seiner letzten Let's Plays das so erklärt, und das fand ich sehr greifbar. Wenn wir jemanden mit Depressionen haben, dann kann der in aller Regel sagen, ja, so ab dem Zeitpunkt ging es bergab und ab dann war es halt irgendwie, ne, dass das Leben irgendwie so nicht mehr so das war, was es mal war oder so. Und bei Dysthymie ist es meistens schon so lange her, dass die Leute noch nicht mal wissen, was irgendwie jetzt gewesen sein sollte, dass sie so drauf sind, weil es so lange schon so geht, dass sie selber sich nicht mehr dran erinnern können, wann das jetzt losging, wie lange das schon geht, warum das überhaupt so ist oder sein könnte. Dass das halt einfach noch mal, wie hat das gesagt, schwieriger einfach auch in der Therapie ist, weil du halt nicht wirklich auf Zugriff auf Ressourcen kriegst. Ja. Weil wenn alles schon seit Jahren einfach nur so und naja und ist, da ist dann auch nicht viel, wo man erstmal so, sag ich mal, stabilisierend angreifen kann, von wegen, na, was hat Ihnen denn früher Spaß gemacht? Dann kriegt man dann eher die Frage, was ist Spaß? So. Ja. Also, genau. Das fand ich irgendwie ganz interessant mal.
Total schöne Metapher, finde ich voll gut. Ich glaube, da kann, ja, können die einen oder anderen, die uns zuhören, gerade mal vielleicht ein bisschen relaten. Und natürlich haben wir euch damit gerade keine Diagnoseschablone hingelegt für, habe ich eine Depression oder habe ich doch eine Dysthymie? Aber es könnte ein Ansatzpunkt sein. Ne?
Ja.
Und damit einmal kurz da ein kleiner Zwischenkommentar von uns hier aus dem Hintergrund. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns unterstützen mögt. Dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt uns einfach eine Bewertung dalassen, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, überall, wo ihr könnt, einen Daumen dalassen, Sternchen dalassen. Ihr könnt uns auch monetär unterstützen, wenn ihr mögt und könnt, mit 15, 20 Euro, egal wie viel auch immer ihr im Monat spenden könnt und mögt, würdet ihr uns riesig dabei helfen, diese Produktion weiterführen zu können, die schon seit über 5 Jahren läuft und wir immer wieder auch schauen müssen, okay, wie können wir das so weitermachen, ne, ohne Paywall und alles. Von daher, alle, die können und möchten, wir freuen uns riesig über eure monatliche oder vielleicht auch Einmalspende. Dafür findet ihr den Link in den Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken oder direkt auf survivorqueens.de gehen, dann auf Spenden und dann könnt ihr da einfach ein Formular ausfüllen. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, eine Spendenquittung bekommen, dafür müsst ihr einmal eure komplette Adresse und so einfügen, damit wir auch rechtlich sauber eine Spendenquittung auf euch als Person ausstellen können, wegen Geldwäschegesetz und Dingen. Also Nicht, dass wir da jetzt groß Probleme hätten mit gigantischen Großspenden, aber sollte das passieren, sind wir auch sehr happy darüber. Und damit ganz, ganz großen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr uns helft, mehr Traumawissen in die Welt zu tragen. So.
Ja. Depression, Dysthymie, ganz schön krasser
ja,
Shit.
Ja, ein großer Komplex, ne?
Und halt irgendwie auch so übergreifend, ne? Also Depression ist ja einfach gesamtgesellschaftlich so ein Riesenthema und ein wichtiges Thema, dass es auch besprochen wird. Und dann einfach zu sehen, wie viele verschiedene Geschichten sozusagen es gibt und wie es dann letztendlich, ich sag mal, körperlich und psychomechanisch häufig einfach auch in diese ja, Coping-Strategie des Systems geht, einfach alles auf Notstrom zu stellen. Das fasziniert mich einfach irgendwie zu sehen. Es ist zwar alles irgendwie individuell und jeder hat eine andere Biografie und andere Sachen erlebt oder nicht erlebt. Und dennoch vereint sich das Ganze zumeist in dieser depressiven Symptomatik. Das finde ich schon immer irgendwie faszinierend.
Ja. Und was mir gerade noch kommt beim Thema Depression und Trauma, dass, dass häufig eine Reaktion im Außen ist, wenn Menschen noch nicht so viel mit beidem zu tun hatten oder mit dem jeweiligen, dass da schnell bei beiden eine Reaktion kommt wie, hoch, hätte ich ja gar nicht gedacht bei dir. Na? Du lächelst ja immer und du hast ja immer Spaß und ich habe dich jetzt nicht so oft traurig gesehen und ach, das, du siehst jetzt aber nicht aus, als ob du ein Trauma / Depression hast. Hm? Das ist, finde ich, ja, bei beidem ja, eine leider häufige Reaktion und die ist irgendwie nett gemeint, möchte ich jetzt mal positiv wohlwollend unterstellen. Aber genau da ist halt auch das Thema. Ne? Also es gibt ja nicht die PTBS und die Depression, ne? Nicht umsonst hat umfasst beides ein, ich sag mal, einen relativ langen Symptomkatalog, bei dem jeweils eine gewisse Anzahl über einen gewissen Zeitraum erfüllt werden müssen. Das heißt, es gibt nicht den Stereotyp von depressiven Menschen, es gibt nicht den Stereotyp von traumatisierten Menschen, sondern wir sehen alle sehr unterschiedlich aus. Wir erleben aber im Innern oft eine sehr ähnliche Spannung, ne? Einen ähnlichen Druck. Das ist ja auch das, was wir so bei unseren Community-Wochenenden oder in der Survivor Queen Community erleben, ne? Ganz unabhängig davon, wie es sich bei uns im Außen zeigt und wie wir leben, ne? Ich sag mal auch in Anführungsstrichen ein hochfunktionales Leben versus ein nicht so hochfunktionales Leben. Dass es im Innern wir alle sehr, sehr ähnliche Struggles und Themen haben. Und dann ist ja wieder die Frage, sieht mein Gegenüber das? Kann mein Gegenüber das überhaupt mitbekommen, ne, wenn ich meine Struggles habe? Oder bin ich im Außen so hochfunktional, dass ich die Struggles halt nur allein in meiner Wohnung habe? Und mein Gegenüber bekommt das vielleicht nur mit, wenn ich mal absage, weil ich krank bin, weil es mir nicht so gut geht. Wie doll trage ich meine Funktions- und Coping-Mechanismus-Maske nach außen, ja, dass ich meinen Arsch hochkriege für ein Treffen mit meiner Freundin, das ich vereinbart habe, weil ich so doll reliable sein will und auf jeden Fall keine Termine absagen will, aber es mir danach eine Woche dreckig geht. Ne? Also, ja. Genau. Ne? Also es sind besonders die beiden, finde ich, sind Krankheiten, sind Diagnosen, die sieht man einem nicht an der Nasenspitze an und genau bei denen, also nicht, dass man es bei anderen dolle sehen würde, aber ich finde, bei den beiden höre ich das sehr, sehr häufig, diese Reaktion von außen.
Voll. Ich komme wieder mit meiner Instagram-Bubble mit Videos.
Du hast zu jeder Geschichte und jeder Diagnose einfach ein Instagram-Video.
Ja. Ich kann zu jedem Wort ein Lied anfangen und zu jeder Geschichte, finde ich, habe ich ein Reel im Kopf.
Oh,
habe ich ein Problem? Okay, oh. Naja, weiß ich nicht.
Warte. Ein Gedanke, dann darfst du dein Video erzählen.
Ja.
Wir fangen ja ab Oktober mal einen Test an und streamen einmal die Woche live bei Twitch.
Ja.
Wenn ihr Lust habt, dass wir mal einen Livestream machen, wo ihr Worte reinknallt und Familie Atalanta einfach
Ach du Scheiße.
jedem Wort, das kommt, anfängt ein Lied zu singen, bitte auf jeden Fall mir einmal schreiben, hallo@survivorqueens.de
Ja.
oder bei Instagram bitte einmal mir ein paar Ja's schicken, wenn ihr da Bock drauf habt. Da habt ihr euch gerade selber
Scheiße.
reinmanövriert.
Ja, Mensch, das kenne ich doch schon. Sowas mache ich gerne.
Ja.
Oh no.
Euer
Ja.
Video.
Video, ah ja, richtig. Das habe ich tatsächlich heute auch erst wieder gesehen. Das habe ich vor, ich glaube, gefühlt einem Jahr halt zum letzten Suicide Prevention Day gesehen. Mit zwei, ich vermute, es sind Kumpels, die im Fußballstadion sitzen. Der Linke sitzt halt immer ein bisschen sehr gekrümmt da und klatscht eher beifällig und springt eher nicht so auf, sondern wird von seinem Kumpel immer so mit hochgerissen, so von wegen jetzt so, mach mal, freu dich mal mit, so. Und das ist so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Szenen, ne, wie er da beim Fußball oder was auch immer, die gucken da so mitfiebert, der Rechte und der Linke ist immer so ein bisschen, naja, und alles unter dem Gesichtspunkt, man sieht es ihm vielleicht nicht an oder man sieht es nicht jedem an und dann gibt es halt zum Ende einen Schnitt dahin, dass der immer sehr geknickte Herr neben sich auf den Stuhl einfach den Fanschal legt und der Sitz frei bleibt. Also so als Zeichen von wegen der die ganze Zeit da übelst Party gemacht hat und mitgefiebert hat und offensichtlich fröhlich gewirkt hat, im Gegensatz zu dem anderen, derjenige war, der dann wirklich von Depressionen betroffen war. Das ist immer mein inneres Mahnmal auch für mich selber, weil ich weiß, ich bin halt auch so der Typ, dem man es nicht ansieht und wo es halt irgendwie schwierig ist, es zu erkennen, wann ich wirklich suffer und wann nicht. Das einfach auch so nach außen zu sehen, dass ich im Grunde genommen immer davon ausgehe, auch wenn jemand lächelt oder scheinbar eine richtig gute Zeit hat, das nicht unbedingt be bedeuten muss, dass er eine gute Zeit hat. So, sowas finde ich immer irgendwie wholesome und menschlich im Hinterkopf zu behalten, gerade für die Leute, die es halt einfach nicht zeigen können. Also, was hat ja auch Gründe, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja.
Ja.
Das ist mir dazu eingefallen, das Real.
Danke. Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild.
Ja.
Ach ja, mach nachdenklich, ne?
Ach ja. Voll. So nachdenklich, dass wir in einen anderen Themenbereich übergehen wollen, oder fällt dir noch was ein, was wir zu Depressionen noch teilen wollen?
Ich würde gerade noch einmal kurz in die bipolare Störung reingehen, wenn wir eh schon in dem Feld sind. Du hast sie gerade schon kurz
Ja, das macht
angerissen.
Sinn.
Genau, kurz für diejenigen, die uns zuhören, bipolar, es hört man manchmal, aber manche Menschen wissen gar nicht so genau, was das ist. Bipolar ist im Prinzip eine Krankheit oder ein Störungsbild, bei dem man wechselt. Ne? Bi, also zwei, und polar, Pole, zwei Pole, nämlich die Depression und die Manie. Ne? Depression ist das, was wir gerade besprochen haben, eher dieses tiefe, schwierige, alles ist echt schwer und anstrengend und ich komme nicht aus dem Bett. Und die Manie ist ja das, was wir, ich sag mal, im Alltagssprech, ne, oh, der war voll manisch und oh, aber irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, im Alltag wird es nicht so ganz richtig, wie im klinischen Kontext gesehen, sondern oft eher was Positives, ne? Also ich sag mal, die Beatlemaniac, die gab es ja. Ne, und im Prinzip wird das, habe ich das Gefühl, auch manchmal gar nicht so ernst genommen, ne, weil oh, dem geht's ja gut. Aber
Voll.
das Problem bei der Manie ist ja, da geht's einem nicht nur gut, sondern man ist wirklich vollkommen drüber, ne, ist in einer Selbstüberschätzung. Klar schaffe ich das. Natürlich schreibe ich ein Buch jetzt in 2 Tagen. Natürlich kaufe ich mir die 2 Porsches, wie ich die bezahle. Ach, ich spiele einfach Lotto und dann wird das schon. Ne, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es sind tatsächlich auch echte Fälle, die so passiert sind, Menschen in Manie. Deswegen gibt es tatsächlich auch Fälle, wo Menschen Vormünde haben, ne? Also quasi ein Betreuer für Finanzsachen, dass wenn sie in der manischen Phase Dinge gekauft oder auch verkauft haben, dass sie in der Zeit gar nicht mündig gewesen sind und das quasi rückwirkend vom Betreuer zurückgewickelt werden kann, auch wenn der Porsche-Verkäufer das vielleicht doof findet. Das einfach nur einmal kurz zur Manie. Und natürlich muss eine Manie nicht immer so krass hoch sein. Ne, es gibt quasi die Hypomanie, das ist dann quasi die kleine Manie, wo es dann einfach ein bisschen drüber ist. So, und jetzt stellen wir uns einen Menschen vor, der quasi bipolar ist, der immer wieder schwankt zwischen Depression und Manie oder Depression-Hypomanie oder einer leichten Depression, also einer Dysthymie und einer Manie oder einer Hypomanie. Ihr merkt schon, man kann das wechseln. Da gibt es richtig so Grafiken, wo man dann, wo du quasi die Typen einteilen kannst, je nachdem, welche bipolare Störung oder wie man es auch, ich sag mal, genauer bezeichnen könnte, manisch-depressiv. Ne? Das ist dann quasi ein anderer Begriff dafür, das hat man vielleicht eher mal gehört. Wobei ich mich immer früher gefragt, also bevor ich mich so viel mit Psychologie beschäftigt habe, habe ich mich immer gefragt, was das sein soll. Jemand, der manisch-depressiv ist, ist der dann besonders depressiv?
Ja, das habe ich auch immer gedacht.
Okay, toll, bin ich nicht alleine.
Dass ich damit nicht alleine bin. Ist ja dann richtig krass depressiv, oder? Hä?
Der grindet richtig dolle rein in seine Depression. Der macht richtig Depressionshausaufgaben.
Ja.
Oh. Okay. Gut, dann haben wir wenigstens beides gleiche Missverständnis gehabt. Genau. Und wir haben ja schon recht viel darüber gesprochen, ne, über das Nervensystem. Und ich finde, da ergibt das natürlich auch total Sinn, ne, wenn jemand nicht gelernt hat, sich selbst zu regulieren, ne, weil vielleicht auch Trauma sehr früh in der Kindheit und Jugend passiert ist und dann quasi immer wieder drüber schießt in beide Richtungen. Ne? Ich knall zu doll nach oben, ich knall zu doll nach unten und ich nicht in eine Selbstregulation komme, ich vielleicht auch gar nicht das Umfeld habe, das mir spiegelt, sag mal, das war jetzt aber ein bisschen dolle oder geht's dir gut, soll man dir irgendwie helfen? Ne? Dass das quasi auch einfach ein unreguliertes, zu doll in beide Richtungen hoch und runter knallendes Nervensystem sein kann.
Yes. Und es kann auch, also, ne, wir reden von biopsychosozial, also ganz häufig ist manisch depressiv natürlich auch was dann letztendlich auf dem Hormonhaushalt im Gehirn einfach auch geht oder gegangen ist. Ob es jetzt genetisch bedingt ist, einfach die Veranlagung dazu oder halt einfach durch entsprechende Kindheitserfahrungen, dass, sage ich mal, Äste nicht mehr so versorgt werden, wie sie versorgt werden sollten und dadurch dann dieses Hin und Her und dieses Ping-Pong entsteht. Wir reden immer von, nur um das mal gesagt zu haben,
multifaktoriell.
Keine Ahnung, irgendwas mit multifaktoriell, that was the word. Multifaktorielle Entstehungsweise.
Ja.
Also natürlich ist es halt, hat das alles eine biologische Komponente, weil Trauma, vielleicht so nochmal als Hint, ist eine psychosomatische Erkrankung.
Yes.
Und ich weiß auch ehrlicherweise, langsam frage ich mich immer mal, welche Krankheit ist jetzt nicht psychosomatisch, aber ja, weil halt natürlich alles irgendwie mit dem Körper zusammenhängt. So, also
philosophisch.
Weiß nicht, ob du da kluge Gedanken hast. Ja, weil ich glaube, wir sind ja auch mittlerweile, also ich rede von Studien und Forscher beschäftigen sich damit. Das heißt, realistischerweise so in 20, 30 Jahren mittlerweile auf dem Trip psychische Krankheiten einfach nochmal neu zu begreifen. Gerade weil wir eben wissen, dass Krankheiten wie Trauma oder Depressionen oder ja Schizophrenie und andere eben nicht nur rein die Psyche betreffen, sondern eben einfach auch den Körper und das Gehirn. Und dass Forscher eben gerade dabei sind, dieses Diagnoseverfahren zu revolutionieren oder aufzuarbeiten, dass es nicht mehr darum geht, Person zeigt XY-Muster oder Symptome, also kriegt sie XY-Diagnose, sondern um genau eben solche Schwierigkeiten wie zum Beispiel bei Borderline und Trauma zu vermeiden, die Diagnose ganz neu zu denken in, Was hat der für eine Biografie? Was hat der aktuell für eine Lebensrealität? Und das multifaktoriell zusammenzubringen zu einer Gesamtbeschreibung, was ja eine psychische Diagnose mehr oder weniger eigentlich sein sollte, eine Gesamtbeschreibung des Menschen anstatt einem Label, was man jetzt da drauf klebt, gerade weil bei psychischen Erkrankungen es einfach nicht so funktioniert wie beim Herzinfarkt, dass die vordere Arterie irgendwie, die Herzkranzarterie verstopft ist und deswegen hat er jetzt einen Herzinfarkt, sondern eben das so viel zusammenspielt, dass man eben ganz häufig XY-Diagnosen vergeben muss, um den Menschen irgendwie zu beschreiben. Und deswegen setzen sich Forscher gerade hin und überlegen, wie können wir das machen, dass Menschen eine gute Behandlung kriegen und natürlich auch der, ich sag mal, körperliche Bereich von psychischen Erkrankungen besser erforscht wird, um einfach auch schauen zu können, was kann man machen, wie kann man das behandeln, zu gucken, was machen diese ganzen Entspannungsverfahren eigentlich wirklich im Gehirn, verändern die was? Fun Fact, ich glaube, soweit ich gehört habe, auf jeden Fall. Wieso wirken Antidepressiva, ist ja immer noch so ein Riesenfragezeichen, wie das jetzt genau funktioniert. Es ist, so ein Ding, ob sie wirken oder nicht. Science Cops recommended die Folge über Antidepressiva. Genau, und das ist halt einfach, da haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv hinten reingebuttert. Also erst war nur der ganze Körper schuld, dann war es jetzt alles die Psyche. Und jetzt, glaube ich, kommen wir langsam dahin zu verstehen, dass man Körper und Psyche nicht wirklich trennen kann. Und das alles irgendwie zusammenhängt. Also wenn ich dran denke mit meiner depressiven Symptomatik, mich hat nie mal jemand auf Vitamin D getestet, was auch irgendwie auch so ein Ding ist, wo ich mich manchmal frage, warum eigentlich? Und jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren nehme ich regelmäßig Vitamin D und seitdem kann ich halt sukzessive sagen, ist meine depressive Symptomatik deutlich stabiler und besser geworden als die ganzen Jahre davor, wo ich täglich die Antidepressiva halt genommen habe, die ich immer noch nehme, aber halt, ja, so diese Sachen, wo einfach nicht dran gedacht wird, Depression, okay, hier Antidepressiva, aber nicht mal geguckt wird, was ist vielleicht noch im Argen, woran es auch liegen kann.
Ja.
Genau, dass da einfach dieser Schnitt zwischen Körper und Psyche kein Schnitt mehr ist, sondern fließender Übergang, dass sich die Hand reicht. Ja.
Yep, yep.
Yep, yep. Rage Talk.
Moment, ich notiere mir gerade nochmal den Link zur Science Cops Podcast-Folge zum Thema Antidepressiva. Die fand ich auch sehr spannend. Science Cops Antidepressiva. So, Gedanken hatte ich gerade noch. Genau, ich bin voll bei dir mit dem, ne? Also, und da ist ja auch die Wissenschaft im Prinzip mittlerweile schon, ne? Also es braucht, also Krankheiten, gerade psychische, aber genau genommen auch körperliche, außer sie sind wirklich total spezifisch genetisch, ne? Das ist schon immer so in meiner Familie. Entstehen erstmal Krankheiten multimodal beziehungsweise multifaktoriell. Ne? Wir haben Körper, Psyche und Umwelt. So, das heißt.
Soziales.
Und das Soziale auch noch, stimmt. Ne? Also da spielt.
Ja, das zählt ja unter Umwelt.
Ja. So, also da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Und da kommen wir dann wieder, auch wenn sich da die Wissenschaft eigentlich schon recht eins ist, kommen wir dann aber wieder in die Umsetzung der Lebensrealität. Ne? Also wie viel Zeit haben ÄrztInnen wirklich eine vollständige Diagnose und Anamnese vorher zu machen und genau solche Sachen auch abzufragen? Ja. Ne? Und ich glaube, da kommen wir dann wieder in ein Feld, wo warum viele Menschen vielleicht dann auch bei alternativer Medizin landen, ne? Bei HeilpraktikerInnen oder vielleicht sogar Schulmedizin, aber selbst bezahlt. Ne? Also vielleicht Schulmedizin soll man ja nicht sagen, evidenzbasierte Medizin, sorry.
Ja.
Na, also sobald ich nicht mehr, ich sag mal, im klassischen Gesundheitssystem bin, sondern irgendwo etwas selbst zahle, ne, egal ob Heilpraktik oder PrivatärztInnen und so weiter, nimmt sich plötzlich jemand deutlich mehr Zeit für mich, weil der Mensch aber auch deutlich mehr Zeit hat, weil er einen anderen Stundensatz bekommt und so weiter. Ne? Und deswegen glaube ich, genau, sind dann am Ende des Tages vielleicht auch viele dann an anderer Stelle, was erstmal ganz wertfrei ist, ne? Aber einfach ein auffälliges, okay, wann und wo werde ich denn ganz gesehen, ne? Mit meiner Biografie oder eben auch mit meinem vielleicht Vitamin-D-Mangel und so weiter. Genau, und dann sind wir auch, und jetzt noch den Punkt rüber zur multimodalen Therapie. Ne, es ist dann eben vielleicht nicht nur Antidepressiva futtern, sondern wie ist es denn bei Ihnen mit Vitamin D? Wie ist es denn bei Ihnen mit Sonne? Wie oft gehen Sie denn bitte raus, Frau Brunner?
Rausgehen.
Wie ist es mit Ihrem Sozialleben? Ne, also sehen Sie auch Menschen oder gucken Sie den ganzen Tag nur YouTube und Twitch?
Twitch.
Ja, also wenn wir es schaffen als Gesellschaft, eine ganzheitliche Sicht auf Krankheit und Gesundheit zu bekommen, ich glaube, dann haben wir einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Heilung und Richtung, okay, es geht uns als Mensch in Summe besser und nicht, oh, Symptom, hier, nimm dieses Medikament.
Voll.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen way to go. Also ein bisschen viel way to go.
Ja. So, da sind wir jetzt sehr philosophisch geworden und gesellschaftskritisch. Ja, das passiert hier manchmal.
Ja. Das passiert hier manchmal. Manchmal. Alle, jede Folge. Ja.
Vielleicht einfach noch mal kurz zum Abschluss der Runde, außer du hast noch was hinzuzufügen. Für diejenigen, die ein bisschen ein paar Schubladen brauchen, wo sie Dinge einsortieren können. Depression, Dysthymie, bipolare bzw. manisch-depressive Störung kann man alle zusammenfassen in die sogenannte Schublade affektive Störung. Affektiv, also
affektiv.
Gefühle. Also die Gefühle betreffende Störungen. Genau. So, yes. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, wir haben jetzt über ganz viel Unterschiedliches gesprochen, haben wir aber alles aus der Schublade affektive Störungen.
Cool, ganz toll. Affektive Störungen, klingt super. Ich habe auch früher nie gecheckt, warum jetzt affektive Störungen, bis mir das halt irgendjemand mal dann translated hat, wo ich dachte, ja, das klingt logisch.
Das war's mit dem ersten Teil der Folge Trauma und. Also wir haben uns hier ganz, ganz viele unterschiedliche Komorbiditäten angeschaut, wie man das so im Fachjargon nennt. Und im zweiten Teil übermorgen geht's weiter mit noch mehr typischen Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, andere Diagnosen, die man auch so haben kann, die häufig mit auftreten neben Trauma. Unter anderem schauen wir uns das große Feld Essstörungen, Zwänge und Süchte an. Und dann machen wir nochmal eine kurze Rückbetrachtung zu all den Komorbiditäten. Was zeigen sie uns? Was können wir aus ihnen lernen? Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung oder was uns noch viel, viel mehr hilft, ist, wenn du uns was spenden magst. Du kannst einfach auf unsere Webseite gehen, survivorqueens.de und da eine Spende abschließen. Du kannst monatlich spenden, du kannst einmalig spenden, du kannst uns auch einfach nur was überweisen auf unser Spendenkonto. Das findest du auf unserer Webseite ganz unten, da findest du die IBAN. Einfach einmal Geld rüberschicken und betreff Spende. Damit hilfst du uns, dass wir diesen Podcast und viele weitere Projekte als gemeinnützige Organisation weiterhin machen können. Danke dir, viel Freude weiter beim Hören. Übermorgen geht's weiter.
So lange allein gelaufen, die Zweifeln, ganz egal wie schwer es war. Wir sind leuchtende Sterne, unsere Träume werden wahr. Und wir tanzen im Regen zu Melodien in Moll, sind verbunden und nicht mehr allein. Survivor Queens. Licht war zu lang begraben unter der Vergangenheit. Unsere Superkräfte leuchten in der Dunkelheit, bringen Worte an Orte, wo Schweigen war, öffnen neue Horizonte, der Weg wird klar, gemeinsam gehen.